Darf ich zu Beginn kurz noch etwas sagen zum Verständnis dieser Abende? Wir wollen an diesen Abenden einmal von Grund auf nachdenken über Fragen, die heute fast ein bisschen verschüttet sind, die aber zu den Fragen der Menschen und der Menschheit schlechthin gehören. Und ich möchte in besonderer Weise zu denen unter uns sprechen, die es sich vielleicht abgewöhnt haben, in billiger Weise auf diese Fragen mit Gott zu antworten, weil sie vielleicht instinktiv richtig spüren, dass, wenn Gott ist, die Sache mit Gott auf jeden Fall nicht billig ist. Ich möchte zu denen in besonderer Weise unter uns reden, und das machen ja auch die Themen, die an den nächsten Abenden kommen, deutlich, denen es schwerfällt, heute überhaupt noch an Gott zu glauben. Unser Thema morgen heißt ja zum Beispiel Zweifel. Ich möchte gerne glauben, aber. Oder übermorgen Leid. Das will ein Gott der Liebe sein? Wir wollen also an diese Grundfragen herangehen. Und ich möchte Sie einfach einmal bitten, sich diesen Grundfragen zu öffnen. Vielleicht ist auch manch einer unter uns, dem es langsam selbst unheimlich vorkommt, mit welch einer Selbstverständlichkeit er in seinem Leben die Frage nach Gott etabliert und eingerichtet hat. Wir wollen also einmal versuchen, Schritt für Schritt an Fragen heranzugehen, um dann vielleicht doch zu Antworten zu kommen, die unser Leben vielleicht erstmalig, vielleicht ganz neu, dann auch in einer ganz großen Tiefe bewegen können. Unser Thema heute Abend: Warum geht es uns nicht gut, obwohl es uns gut geht? Ich lese uns zunächst eine kleine Beobachtung von Antoine de Saint-Exupéry, dem französischen Schriftsteller, der schon viele Menschen durch seine tiefen Gedanken zum Nachdenken gebracht hat. Eine kleine Beobachtung. Saint-Exupéry sagt Folgendes: Wenn zur Zeit des großen Vogelfluges Wildenten oder Wildgänse vorüberziehen, entsteht in den Gebieten, die sie überfliegen, eine seltsame Bewegung, als wären sie durch diesen großen Dreiecksflug magnetisch angezogen, versuchen sich die zahmen Vögel, also die zahmen Enten und die zahmen Gänse da unten, als versuchten sich die zahmen Vögel in unbeholfenen Sprüngen, die sie schon nach wenigen Schritten aufgeben. Vielleicht haben Sie das mal gesehen, in einem Entenstall, in einem Entengehege, wenn die Wildenten darüber fliegen, dann werden die zahmen Enten da unten ganz nervös. Sie wackeln hin und her und sie halten die Köpfe schief und sie wackeln mit den Flügeln und flattern mit den Flügeln, als wollten sie schnell mitgerissen werden von ihren Artgenossen, denen es auf einmal so ganz, ganz anders geht als ihnen selbst. Da sagt Exupéry: Der Ruf aus der Wildnis hat in ihnen mit der Gewalt einer Harpune das Überbleibsel irgendeines Urtriebs getroffen. Und so verwandeln sich nun die Enten auf dem Bauernhof eine Minute lang in Zugvögel. So entfalten sich in ihren harten Köpfen auf einem Mal die unbegreiflichen Weiten, die Weiten, in die die Zugvögel hinein sich begeben. Es entfalten sich in diesen harten Köpfen, in denen nur dürftige Bilder von Teichen, Würmern, Hühnerställen umhergehen, kontinentale Weiten, die Freude an Winden auf hoher See und die Geographie der Meere. Und so, sagt Exupéry weiter, so taumelt die Ente von links nach rechts in ihrem Gehege aus Eisendraht. Sie wird ergriffen von jener plötzlichen Leidenschaft, von der sie nicht weiß, wohin sie führt, und von jener weiten Liebe, deren Ziel ihr immer unbekannt bleiben wird. Und so verwandeln sich nun die Enten auf dem Bauernhof eine Minute lang in Zugvögel. Da hat sie also etwas getroffen. Der Ruf aus der Wildnis und aus der Weite, aus der sie einmal kamen, aber in der sie nun nicht mehr sind. Sie sind nicht mehr in der Weite, aber die Weite ist doch irgendwie in ihnen als ein Überbleibsel an Ahnung, an tief versunkener Erinnerung. Der Ruf aus der Wildnis, der Ruf aus der Weite, aus ihrem Urelement hat in ihnen mit der Gewalt einer Harpune das Überbleibsel irgendeines Urtriebs getroffen. So sagt es Exupéry. Eine seltsame Bewegung, ausgelöst vom großen Dreiecksflug der vorüberziehenden Wildgänse und Wildenten. Und so taumelt die Ente von links nach rechts in ihrem Gehege aus Eisendraht. Arme Ente, möchte man da sagen, hat nie die Weite erlebt, hat sich nie erhoben, ist mit ihrer tief eingegrabenen Leidenschaft stets am Boden kleben geblieben, eingepfercht in ihrem Gehege aus Eisendraht, das ihr jemand verpasst hat wie ein metallenes Korsett. Armes, kleines Federvieh. Wieso armes kleines Federvieh, könnte man fragen. Es geht ihr doch so gut, der kleinen Ente in ihrem Gehege. Sie muss sich nie Sorgen machen um ihr Futter. Jeden Morgen ist es da. Sie hat jeden Morgen Beute, könnte man sagen, die sie nicht einmal erjagen muss. Kann man es besser haben? Ihr Stall wird wöchentlich gesäubert, was ja besagt, ein Dach über den Kopf hat sie auch. Alles ist da. Und doch, der Ruf aus der Wildnis hat in ihnen mit der Gewalt einer Harpune das Überbleibsel irgendeines Urtriebs getroffen. Da ist etwas, das Überbleibsel einer Sehnsucht. Ihr Lieben, fühlen wir uns nicht auch manchmal wie solch ein kleines Entlein? Eingeengt, festgelegt, festgeleimt, wie mit einer seltsamen, zähen Klebrigkeit. Und dennoch die Sehnsucht nach Weite in uns spürend. Einmal loskommen von allem, frei werden von Zwecken und Zwängen, frei werden von sich selbst. Kennen Sie das auch? Dann hat sie auch so etwas wie der Ruf aus einer anderen Welt, könnte man sagen, mit der Gewalt einer Harpune getroffen, mitten hinein ins Zentrum einer Ursehnsucht, die wir alle haben. Wissen Sie eigentlich, dass Sie eine große Sehnsucht haben? Ganz tief ist sie da, diese Sehnsucht nach dem Leben. Ganz tief. Es war bei einer Hochzeitsfeier. Am Abend, man spielte und man tanzte, man prostete sich zu und man lachte. Und ich stand da irgendwo so herum und dann kam jemand auf mich zu, so ganz langsam. Ein Landwirt, etwa 50 Jahre alt. Wir redeten miteinander. Und plötzlich sagt dieser Mann völlig unvermittelt: Das Leben, Herr Pfarrer, das Leben, wissen Sie, das Leben ist zu kurz. Das war, als wollte er sagen, da hat ihr Gott, von dem Sie da heute Morgen bei der Trauung gesprochen haben, da hat ihr Gott einen Fehler begangen. Das Leben ist zu kurz. Da habe ich gesagt, ich glaube, ich weiß, was Sie meinen. Und wenn es länger wäre, guter Mann, es wäre ja nie, nie lang genug. Das Quantum der Jahre könnte noch so hoch sein, es wäre nie genug. Da ist eine Sehnsucht in uns. Ich möchte sie einmal eine qualitative Sehnsucht nennen. Qualitative Sehnsucht, das soll schlicht besagen, diese Sehnsucht ist aus auf Qualität und nur durch Qualität zu erfüllen. Und niemals, niemals durch Quantitäten. viele, viele Jahre länger müsste das Leben sein. Das ist das Denken in Quantitäten. Es ist sicher viel besser, kurz zu leben, aber die eigentliche Qualität des Lebens gefunden zu haben, als sehr lange, quantitativ enorm, aber letztlich leer geblieben, was die eigentliche Qualität des Lebens betrifft. Aber was ist die eigentliche Qualität des Lebens? Lebensqualität. Wenn ich richtig sehe, ist dieses Wort einmal von Willy Brandt als Bundeskanzler geprägt worden. Jedenfalls von ihm und von vielen anderen Politikern nach ihm oft gebraucht. Lebensqualität. Was versteht man darunter? Mehr Freizeit, weniger Arbeitszeit, mehr Urlaub, mehr Geld, mehr Lohn, mehr sozialer Ausgleich. Das ist alles schön und es ist wirklich schön. Nur, ihr Lieben, das sind Quantitäten und nicht etwa Qualität. Es ist fatal, finde ich, wenn Menschen an der Spitze von Parteien und Regierungen bloße Quantitäten für Qualitäten halten. Und das Schlimme? Es hat im Grunde genommen kaum jemand gemerkt. Hier sprach eben nur ein Kind seiner Zeit. Und hier sprechen dann eben nur Kinder ihrer Zeit. Wir alle tappen wie in einem seltsamen Nebel. Wir alle halten im Blick auf unser Leben Quantitäten für Qualitäten. Und so haben wir dann auch eine seltsame Gier, unser Leben mit Quantitäten zu füllen. Gier zielt immer auf Quantitäten. Haben Sie einmal gesehen, wenn man Enten einige fette Brocken ins Gehege wirft, wie sie da watscheln, um eilig den anderen zuvorzukommen, wie energisch Enten plötzlich werden können, haben Sie es mal gesehen, und zielstrebig und kompromisslos. In jeder Ente schreit es dann nämlich, wenn man ihnen so Brocken vorwirft, in jeder Ente schreit es, ich, ich, ich. Was ist das, was sie da treibt? Das ist die Gier. Die Gier. Sind Sie auch schon einmal gierig gewesen in Ihrem Leben? Haben sich durchgesetzt wie eine Ente, wenn es was zu fressen gibt? Haben sich durchgesetzt, Ihre Ellenbogen gebraucht, kompromisslos, gnadenlos, erbarmungslos? Kennen Sie das auch? Menschen legen ja bekanntlich tierisches Verhalten an den Tag, wenn sie gepackt werden von der Gier. Wie aber, ihr Lieben, ist es mit der Sehnsucht? Sie ist nicht so aufdringlich und laut. Sie geht leiser einher, ist irgendwie tiefer angesiedelt. Ist sie vielleicht, diese Sehnsucht, die Ursache dafür, dass es uns nicht gut geht, wenn es uns noch so gut geht? Und so taumelt die Ente von links nach rechts in ihrem Gehege aus Eisendraht. Was ist das? Warum geht es uns nicht gut, wenn es uns gut geht? Zwei Antworten möchte ich geben und dann noch einen Vorschlag machen. Zwei Antworten. Erstens möchte ich analog zu unserem Entlein sagen, wir sind nicht für die Enge geschaffen, sondern für die Weite. Wir sind nicht für die Enge geschaffen, sondern für die Weite. Ihr Lieben, wenn man so durch unsere Städte heute geht, dann muss man eines wirklich sagen. Es ist uns ja noch nie so gut gegangen. Ich weiß nicht, ob Sie sich darüber mal Gedanken gemacht haben. Wir heute sind die reichste Generation, die es jemals auf diesem Erdboden gegeben hat. Darf ich das auch mal den jungen Leuten sagen? Ihr jungen Leute, ihr seid die reichste Jugendgeneration, die es auf diesem Globus jemals gegeben hat. Die deutsche Jugend und die Jugend in der Schweiz ist die reichste Jugend, die es jemals gab. Die Jugend in Nordamerika zum Beispiel ist ungemein ärmer, als ihr es hier seid. Es ist so. Der Lebensstandort ist dort weit geringer. Ich habe dort gelebt, ich weiß das. Also, so reich wie wir, jung und alt, ist noch nie eine Generation gewesen. Es ist wirklich so. Wir haben alles, aber auch alles. Unendlich viele Dinge stehen uns zur Verfügung. Ich sehe gewissermaßen ein riesengroßes Füllhorn vor meinem geistigen Auge und es quillt nur so daraus hervor. Die Zweitwohnung und der Drittwagen, die elektrische Zahnbürste, das Fußmassagegerät, Bräunungscreme und Farbfernseher, Sprechfunk- und Hi-Fi-Anlage, Safari-Urlaub, Videokamera, Schlaftabletten, Wiederwachtabletten, Altbier, Moselwein, Filterzigaretten, Ausbildungsförderung, Eheberatung, Familienberatung, Elternberatung, Selbsterfahrungsgruppe, Behindertenfürsorge, Reitunterricht, Segelschule, Wanderverein, politische Bildung, Volkshochschule, Sprachferien, Tennisferien, Hitparade, Mainzelmännchen, Rasenmäher, Legosteine, Fruchtbonbons, meine Zeit. Das ist ja nur ein Bruchteil von dem, Sie wissen. Was geht es uns gut? Was geht es uns gut? Geht es uns wirklich gut dadurch, dass es uns gut geht? Du musst dir nur die Gesichter ansehen der Menschen, die das alles besitzen. Dann weißt du sofort Bescheid. Dann weiß man sofort Bescheid. Unsere Gesichter sagen ja so ein bisschen, wie es innen aussieht. Man kann sich ja an alledem gar nicht richtig freuen. Wie kommt das? Ich bin vor etlichen Jahren einmal in einer der ärmsten Städte dieser Welt gewesen, in Kalkutta in Indien. Ich habe zwei Eindrücke mitgenommen aus dieser Stadt. Erstens, die ärmste Stadt, die ich je sah. Und zweitens, die Stadt mit den meisten fröhlichsten und lachenden Gesichtern, die ich je sah. Sie können an einem Tag, ich weiß jetzt, was ich sage. Sie können an einem Tag in Kalkutta, in dieser ganz armen Stadt, mehr lachende Gesichter sehen, als in Stuttgart in einem ganzen Jahr. Wenn Sie es nicht glauben, fahren Sie selbst hin und vergleichen es. Es ist seltsam, wie Menschen in solcher Armut so viel lachen können und wie Menschen in so viel Reichtum so wenig zu lachen haben. Es ist seltsam. Es ging uns zwar noch nie so gut, aber gleichzeitig gibt es viele, die sagen, es hat uns noch nie das Wasser so sehr bis zum Halse gestanden. Es ging uns noch nie so schlecht. Ihr Lieben, was ist das? Im Jahre 1945, dem Jahr unseres totalen Bankrotts und Niedergangs, da hatte die Bundesrepublik Deutschland ihre niedrigste Selbstmordrate. 1981, ich weiß gerade diese Zahl, aber waren es in der Bundesrepublik Deutschland 16.000. Was ist das? Warum geht es uns nicht gut, wenn es uns gut geht? Etwas höchst Seltsames ist uns seit Kriegsende widerfahren. Wir wollten ja alle, dass es uns besser geht. Ich habe das Kriegsende als Kind mitbekommen und habe dann so ein bisschen mitbekommen, was wir an Anstrengungen investiert haben. Und diese Anstrengungen, das waren sehr ehrenhafte Anstrengungen natürlich. Und ich denke nicht daran, das irgendwie mies oder madig zu machen. Wir wollten alle, dass es uns besser geht. Unbeschreibliche Anstrengungen haben wir unternommen, um uns sozusagen aus den Niederungen der schlechten Verhältnisse emporzuarbeiten. Und wir haben es schließlich und endlich auch geschafft. Aber wir stellen fest, es geht uns nicht gut, obwohl es uns gut geht. Aus dem Füllhorn des Wohlstands quellen viele gute Dinge. Sicher auch mancher Mist, das ist klar. Aber bleiben wir ruhig mal positiv heute Abend. Viele gute Dinge, und ich denke gar nicht daran, die guten Dinge schlecht zu machen. Aber wir sind nicht guter Dinge bei all den guten Dingen. Wir sind neurotisiert, wir sind frustriert, wir sind verbittert, wir sind enttäuscht. Das ist schon eine umwerfende Erfahrung. Damit haben wir nämlich alle miteinander nicht gerechnet. Es geht uns nicht einfach gut, wenn es uns gut geht. Zwei sich widersprechende Dinge sind zu vermelden. Wir sind heute total vollgestopft und gleichzeitig total unausgefüllt. Seltsam. Vollgestopft und unausgefüllt. Und das in einer Person. Es gibt nun Leute, die das gemerkt haben. Dass man in Wohlstand und Luxus lebt, das macht noch nicht glücklich. Das haben manche schon gemerkt. Wie viel Missmut wälzt sich tatsächlich in echt ledernen Clubsesseln? Wie viel Missmut fährt im Mercedes Sport durch die Landschaft? Und manche, die das gemerkt haben, haben gesagt, ich steige hier aus. Und so habe ich dann Eberhard kennengelernt. Der machte das zu Hause nur ein kleines Weilchen mit. Es widerte ihn an, wie er mir damals sagte. Erst langsam und dann immer mehr. Und dann stieg er aus. Aus Überzeugung hat er sozusagen eine Lebensweise gewählt, die gewissermaßen 2-3 Stufen tiefer lag, sozial tiefer lag. Alternativ wollte er leben. Aber dann habe ich ihn wieder getroffen. Es hat ihm nichts geholfen, dem lieben Eberhard. Ihr Lieben, dass man jetzt gegen Wohlstand und gegen Luxus ist und entsprechend lebt, das macht nun auch noch nicht glücklich. Wie viel Missmut, muss man sagen, wälzt sich eben auch in Kommunen und auf ausgefransten Strohmatratzen? Wie viel Missmut schiebt sich langhaarig durch die Innenstadt? Damit kriegt man es auch nicht in den Griff. Ihr Lieben, wir stehen da wie kleine Kinder, die tütenweise die Bonbons des Wohlstands gegessen haben. Und plötzlich krümmen sie sich, die kleinen Kinder, unter schrecklichen Magenschmerzen. Das haben wir nicht gewollt, dass man davon Bauchweh bekommt. Das haben wir nicht gewollt. Was haben wir denn gewollt, ihr Lieben? Was haben wir denn gewollt? Was haben wir eigentlich gewollt? Das wäre ja wohl eine Frage, der es lohnt, dass man ihr nachgeht. Was haben wir eigentlich gewollt? Diese Frage wird leider viel zu selten gestellt, diese schlichte, aber tiefe Frage. Und lasst uns das jetzt einmal tun. Was wollen wir denn eigentlich, ihr jungen Leute, was wollt ihr denn eigentlich? Ihr Männer und Frauen, was wollt ihr denn eigentlich in eurem Leben? Was wollen wir eigentlich? Ich meine das jetzt einmal ganz grundsätzlich, ganz fundamental, ganz elementar. Was ist das Eigentliche, was wir wollen hier in unserem Leben? Was ist unser eigentlichster, tiefster Wunsch? Wenn mir jemand antwortet, ich will erst einmal meine Berufsausbildung geschafft haben, dann wäre das jetzt nicht gemeint. Gut, würde ich sagen, das willst du auch, aber was willst du eigentlich? Sie könnten fortfahren und dann will ich mal heiraten und Kinder haben und so weiter. Ich würde sagen, gut, das willst du auch, aber was willst du eigentlich damit? Was wollen wir eigentlich, was ist das Eigentliche, worauf wir hinaus wollen? Was suchen wir in dem Allen? Natürlich haben einige wenige darüber nachgedacht. Ich fand kürzlich in einem Buch einen Satz, den jemand niedergeschrieben hat, weil er sich mit dieser Grundfrage lange beschäftigte und weil er lange zurückgegangen ist in die Geschichte dieser Welt und immer wieder auf einzelne Menschen stieß, die so gefragt haben. Und die Quintessenz dessen, was er gefunden hat, was der Mensch eigentlich will, hat er dann so formuliert. Josef Pieper heißt dieser Mann, ist ein Philosoph in unseren Tagen. Der hat diesen Satz folgendermaßen formuliert. Der Mensch verlangt von Natur nach Glück und Glückseligkeit. Auf diesen ganz kurzen Nenner hat er es einmal gebracht. Der Mensch verlangt von Natur nach Glück und Glückseligkeit. Ich glaube, dass das ein Satz wäre, auf den wir uns hier alle einigen könnten. Das ist es, das wollen wir eigentlich. Wir, das heißt Sie und ich, und alle Menschen, das ist unser tiefster Wunsch, unser höchstes Ziel, Glück und Glückseligkeit. Das ist die Weite, könnte man sagen, in die sich das Entlein schwingen möchte. Denn in dieser Weite, da ist Glück und Glückseligkeit. Das ist es, das wollen wir eigentlich. Wollen Sie es auch? Haben Sie einmal darüber nachgedacht? Natürlich wollen Sie es auch. Glück und Glückseligkeit, sehen Sie, Wir sind jetzt hier alle sehr verschieden. So verschieden wir jetzt hier sind. Vielleicht sind Sie ein ganz Linker. Vielleicht sind Sie ein ganz Rechter. Vielleicht sind Sie radikal in der Mitte. Ich weiß das ja nicht so. Vielleicht sind Sie ein Ausgeflippter, so ein Hippie-Typ, nicht? Oder ein gut bürgerlicher Funktionär. So verschieden wir hier sind, ihr Lieben, eines eint uns alle. Wir verlangen von Natur nach Glück und Glückseligkeit. Wir alle, das eint uns alle. Das ist ja so etwas, was man einen Kernsatz nennen könnte. Der Mensch verlangt von Natur nach Glück und Glückseligkeit. Das heißt, hier ist im Kern alles Wesentliche über den Menschen gesagt. Seine Sehnsucht, seine Veranlagung, seine Unruhe, alles ist in diesem Satz keimhaft schon beschrieben. Aber auch etwas anderes als der Mensch selbst ist, etwas, was über den Menschen hinausgeht, ist in seinem Kern schon zur Sprache gebracht. Der Mensch verlangt von Natur nach Glück und Glückseligkeit. Von Natur, das heißt, das ist ihm mitgegeben. Er hat darauf gar keinen Einfluss. Es ist ihm schöpfungsmäßig einverleibt. Leib, Seele und Geist können nicht anders als nach Glückseligkeit verlangen. Wie ein Stein, so sagt es Joseph Pieper, naturhaft immer nach unten fällt, so ist der Mensch auch naturhaft immer nach Glück aus. Unser Entlein kann nicht anders als Sehnsucht nach der Weite haben. Das ist das eine, was dieser Satz sagt. Und das andere ist dies. Diese Glückseligkeit liegt nicht im Entlein. Oder mit uns, diese Glückseligkeit liegt nicht im Menschen selbst. Sie ist ja außerhalb seiner selbst. Er verlangt ja danach. Er ist danach auf der Suche. Was ich suche, habe ich noch nicht. Das Entlein hat die Weite nicht, darum ja seine Unruhe, seine Sehnsucht nach der Weite. Ihr Lieben, gibt es das auch für uns, eine Weite, auf die hin wir geschaffen sind? Denn das ist deutlich, die kleine Ente ist auf eine Weite hin geschaffen. Gibt es das auch für uns, eine Weite, auf die hin wir geschaffen sind? Ihr Lieben, es hängt ja vieles an dieser Frage. Es müsste eine Weite sein, die Weite des Entleins ganz weit überragt, so wahr du und ich mehr sind als eine Ente. Und nicht nur an Quantität müsste es überragen, sondern an Qualität müsste unsere Weite, die Weite der Ente, überlegen sein. Es sei denn, wir meinen, der Unterschied zwischen Mensch und Ente sei rein quantitativer Art. Das gibt's ja auch, dass Leute so etwas behaupten. Irgendwo habe ich mal gelesen, Goethe zum Beispiel sei biologisch gesehen eigentlich nur eine hochentwickelte Amöbe gewesen. So kann man es auch sehen. Aber das wäre dann eben eine rein quantitative Weltbetrachtung. Wissen Sie, was ich glaube? So wahr die Unruhe der Ente darauf verweist, dass es ihre entengemäße Weite gibt, so wahr verweist die Sehnsucht des Menschen darauf, dass es eine ihm gemäße Weite gibt. Unsere Sehnsucht verweist darauf, dass es eine Weite gibt, auf die unsere Sehnsucht angelegt ist. Der Mensch wäre ja sonst dem Entlein gegenüber in entsetzlicher Weise benachteiligt. Ente müsste man sein, könnte man dann nur sagen. Dann hätte nämlich die Ente etwas, was ihr, die Stallente, etwas, was ihr Dasein übersteigt. In einem Fremdwort, was ihr Dasein transzendiert. Wir aber hätten das nicht. So wahr das Eigentliche des Entleins in der Weite liegt, auf die es geschaffen ist und die sie nicht überblickt. So wahr liegt das Eigentliche des Menschen in einer Weite, auf die hin er geschaffen ist und die er ebenfalls nicht überblickt. Glück und Glückseligkeit lägen darin, hineingenommen zu werden in diese Weite. Nun besteht unser Problem darin, dass wir die Glückseligkeit ständig da suchen, wo sie gar nicht zu finden ist. Wir suchen sie, um im Bild zu bleiben, mit seltsamer Verbissenheit in der Enge. Sie liegt aber in der Weite. Wir haben gefragt, was suchen wir eigentlich? Glück, Erfüllung liegt im Eigentlichen. Wir aber, und das ist unser Problem, suchen sie im Uneigentlichen. Nochmal, das Uneigentliche muss dabei nicht schlecht sein. Wohlstand, Liebe, Bildung, die Kunst, Kultur, das muss alles nicht schlecht sein und ist es wahrhaftig nicht. Die Gesundheit. Gesundheit zum Beispiel ist ein hohes Gut. Aber ihr Lieben, es ist nicht das Eigentliche. Es gibt viele Menschen, die sind kerngesund. Es geht ihnen gesundheitlich also gut, aber dennoch sind sie tief unglücklich. Man kann also unwahrscheinliches Glück gehabt haben, zum Beispiel über eine robuste Gesundheit verfügen und ist dennoch unglücklich. Das gibt es. Wenn man das Uneigentliche gefunden hat, hat man vielleicht in einem oberflächlichen Sinne sogar Glück gehabt, aber man ist dadurch beileibe noch nicht glücklich. Aus dem Füllhorn des Lebens quellen uns viele gute Dinge entgegen, aber das Eigentliche ist seltsamerweise nicht dabei. Es ist seltsamerweise nicht dabei. Das ist eine Grunderkenntnis für den Nachdenklichen. Keines der vielen guten Dinge vermittelt das, was wir eigentlich wollen. Keines der vielen guten Dinge dieser Welt vermittelt eigentlich, was du willst, was du wirklich willst, was du eigentlich willst. Mehr noch, nicht einmal die Summe der Dinge ergibt das Eigentliche. Das ganze Gehege, alle Würmer, alle Körner, alle Brocken reichen ja nicht aus, das Verlangen der kleinen Ente zu stillen. Und jetzt frage ich mal das unglückliche Entlein. Sieh mal, sage ich, du hast doch alles, alles um glücklich zu sein, alles um zufrieden zu sein. Warum reicht das denn nicht aus? Da schnattert das Entlein, das ist zu wenig. Das ist zu eng. Das ist zu klein. Und ich frage, warum ist das zu klein? Und da sagt das Entlein, weil meine Sehnsucht zu groß ist. Das ist es. Wie bitte? Weil meine Sehnsucht zu groß ist. Ja, sehen Sie, das ist unser Problem. Das ganze Füllhorn irdischer Möglichkeiten reicht nicht aus, um uns auszufüllen, weil unsere Sehnsucht viel größer ist. Der Mensch verlangt von Natur nach Glück und Glückseligkeit. Dieses Verlangen aber ist zu groß, als dass es durch die Lebensfülle gestillt werden könnte. Wir sind eben nicht auf die Enge hingeschaffen, sondern für die Weite. Und darum geht es uns nicht gut, wenn es uns noch so gut geht. Das war mein erster Gedanke. Wir sind eben nicht für die Enge geschaffen, sondern für die Weite. Das war meine Antwort Nummer 1. Meine Antwort Nummer 2, wir kleben auf einem Irrtum und wir kommen so schlecht davon los. Wir hatten gesagt, wir sind nicht für die Enge geschaffen, sondern für die Weite. Ihr Lieben, was aber, wenn man das nicht mehr weiß? Was aber, wenn man das nicht mehr weiß und es wird hundertfach und tausendfach und millionenfach nicht mehr gewusst, dass man für die Weite geschaffen ist und nicht für die Enge? Was aber, wenn man das nicht mehr weiß, ihr Lieben, dann geht man eben mit der Inbrunst, die die Weite in uns weckt, auf die Enge los. Wir jagen hinter dem Uneigentlichen her, als sei es das Eigentliche. Und ich glaube, das ist uns widerfahren, zum Beispiel uns hier im christlichen Abendland. Da spürt das Entlein den großen Hunger nach der Weite, aber es weiß nicht mehr, welch eine Art von Hunger das ist. Hunger muss gesättigt werden. Und so stürzt es sich jetzt auf die Körner und Brocken und Würmer in seinem Gehege. Es frisst und frisst, es schlingt und schlingt. Ihm wird speiübel vor Sattheit, dem armen Entlein. Nur der eigentliche Hunger, der ist durch diese Sattheit überhaupt nicht berührt. Vielleicht ist er zeitweise etwas unterdrückt, aber er nagt und nagt und nagt. Er möchte Nahrung bekommen. Die aber ist im Entengehege nicht zu finden. Ihr Lieben, das ist unser Problem, dass wir das Eigentliche suchen im Uneigentlichen. Das Weite in der Enge, das Absolute im Relativen. Oder um es einmal religiös zu sagen, dass wir das Ewige suchen im Vergänglichen. Armes Entlein im Gehege, kann man nur sagen. Ins Gehege kann man dir die schönsten, fettesten Brocken legen. Vielleicht gibt man dir sogar einen hinreißenden Erpel. Das ist ja, wie Sie sicher noch wissen, ein Enterich. Doch das alles reicht nicht aus. Dein Hunger geht in die Weite und ist durch nichts in der Enge zu stillen. Und irgendwann, ihr Lieben, schlägt der stets unterdrückte, aber nie gestillte Hunger um. Er schlägt um in ein Unbehagen, das immer, immer größer wird. Wohin aber mit dem Unbehagen? Es wendet sich jetzt entweder nach innen, unser Entlein wird neurotisch, setzt sich in eine Ecke seines Geheges, lässt die Flügel hängen und geht langsam ein. Und der Psychologe sagt dann noch, es starb an Depression. Oder das Unbehagen richtet sich nach außen. Unser Entlein hackt und stößt um sich, als hätten die anderen Schuld, dass es nicht gefunden hat, was es mit solcher Inbrunst suchte. Das ist im Gegensatz zur Depression die Aggression. Großes, schweres Unbehagen im Entenstall. Gehe ich recht in der Annahme, wenn ich sage, da sind wir angekommen in unserer Zeit. Großes, schweres Unbehagen. Frustration legt sich über alle. Und diese Frustration schlägt um in Depression oder in Bitterkeit, in Anklage. Man stellt fest, man ist nicht zum Eigentlichen gekommen. Man hat Glück und Glückseligkeit nicht erlangt. Woran mag das liegen, fragt man tiefsinnig. Nun, das ist natürlich klar, das liegt am anderen, am politischen Gegner zum Beispiel, am Konkurrenten, am Kontrahenten. Man klagt an, man diffamiert, der andere hat Schuld, denn er verhinderte das große Glück. Wissen Sie, was das ist? Hier lebt der verzweifelte Glaube an die Dinge ungebrochen fort. So wird der Irrtum unter uns fortgeschrieben. Im ständigen Streit, im Streit mit sich selbst und im Streit mit den anderen. Darum ist Krieg. Mir fehlen zu meinem Glück nur noch einige wenige Dinge, der andere aber ist daran schuld. Denn genau das, was mir fehlt, ist in seinem Besitz. Damit ist er dem Eigentlichen ein bisschen näher als ich. Er hindert mich am Eigentlichen, er hindert mich am großen Glück. Wir sahen inzwischen, dass das ein Irrtum ist. Das Glück liegt nicht in den Dingen, das Eigentliche findet man gar nicht im Uneigentlichen. Darum kann auch der Mangel am Uneigentlichen, der Mangel an uneigentlichen Dingen das eigentliche Glück niemals hindern, aber das weiß man nicht mehr. Der Glaube an die uneigentlichen Dinge, der sie also einschätzt, als seien sie das Eigentliche, dieser Glaube, ist nicht einfach weltanschaulich private Ansichtssache. Dieser Glaube ist als der verheerendste aller menschlicher Irrtümer zu entlarven. Jeder Streit, jeder Krieg ist die konsequente Folge dieses Irrtums. Es schält sich heraus. Es gibt keinen schrecklicheren weltgeschichtlichen Irrtum als der Glaube an die Dinge. Das ist nicht einfach ihre Privatangelegenheit, sondern mit dieser Anschauung machen sie Krieg. Es gibt keinen schrecklichen Irrtum als der Glaube an die Dinge, der Glaube, dass Uneigentliche schon Glück verschaffe oder Glückseligkeit. Es gibt keinen grauenhafteren Irrtum. Was ist das eigentlich mit dem Irrtum? Ich möchte einmal kurz das Wort Irrtum unter uns erklären. Es kommt von dem lateinischen Verb, von dem Tu-Wort errare. Das heißt umherirren, sich verirren, schwanken, sich irren. Und dieses wieder geht auf eine indogermanische Wurzelform zurück, die bedeutet sich schnell, heftig, ziellos hin und her bewegen. Später im Niederhochdeutschen bekam es dann die Bedeutung irre, also geistesgestört. Aus diesem Wort errare, irren, wurde dann ein Substantiv. Das heißt, das Ganze bekam jetzt Substanz. Aus diesem Wort irren wurde das Wort Irrtum. Ein Wort bekommt Substanz, es verfestigt sich. Aus dem Irren wird also ein fester Zustand, eine Ideologie, ein Glaube. Irrituum ist Irrglaube. Da ist die Ziellosigkeit zu einem allgemeinen Prinzip geworden. Ein ganzes Volk kann im Irrglauben verstrickt sein und findet allein nicht mehr heraus. Es gibt geschichtliche Irrtümer, auf dem eine nachfolgende Generation zum Beispiel aufbaut. Irren ist menschlich, sagen wir gern. Aber Irrglaube ist tödlich. Er ist nicht nur tödlich, weil er falsch ist, sondern er ist tödlich, weil er Glaube ist. Mit dem Wort Glaube bekommt der Irrtum nämlich eine religiöse Dimension. Irrtum kann religiöse Glaubenskraft, religiöse Kraft bekommen, Glaubenskraft. Irrender Glaube ist die Kraft, die sich vergreift. Er vergreift sich an dem, was geschützt und bewahrt werden muss. Unter allen Umständen, wenn religiöse Kraft sich vergreift, dann bleibt Zerstörung nicht aus. Warum? Im Irrglauben, da wird immer das Falsche für richtig gehalten und das Richtige für falsch. Im Irrglauben wird immer das Böse für gut gehalten und das Gute für böse. Irrituum, Irrtum, Irrglaube ist darum so verheerend und entsetzlich, weil Glaubenskraft dahinter steht. Wie konnte der Nationalsozialismus solch ein Ausmaß an Gräuel und Schrecken aus sich heraussetzen? Es stand Glaubenskraft dahinter. Glaube hat nämlich die Kraft, Berge zu versetzen. Irrender Glaube hat diese Kraft nämlich auch. Es sind leider jedoch die falschen Berge, die der Irrglaube versetzt. Da werden Dinge versetzt, die stehen bleiben müssen. Und da werden Dinge stehen gelassen, die endlich versetzt werden sollten. Da wird das Zerstörende mit inbrünstiger Kraft gefördert und das Heilende mit inbrünstiger Kraft gehindert. Irrglaube, da wird das Verderbliche angebetet und das Rettende verflucht. Warum ist diese Welt voller Schrecken und Gräuel? Weil sie durchwoben ist von Irrglauben, durchzittert von irrender Glaubenskraft. Jeder Streit, jeder Krieg hat seinen Grund in dem Irrglauben, dass im Uneigentlichen das Eigentliche zu finden sei. Warum geht's uns denn zum Beispiel schlecht, wenn es anderen neben uns besser geht? Was ist das, dass wir bis in eine abgründige Tiefe erregt sein können, wenn andere mehr haben als wir? Was ist das? Irrende religiöse Kraft steckt dahinter. Was meinen Sie, welche Erregungen der Seele sich abspielen, zum Beispiel im Aufgebot einer Fußballnationalmannschaft? Demnächst geht's ja wieder los. Sie sind ja nicht nur Sportskameraden, unsere Jungs, nicht? Sie sind ja Kontrahenten, die der Neid, dass der andere aufgestellt wird und nicht man, und man selber nicht, die der Neid die Galle zerfrisst. Ich habe guten Kontakt mit Leuten aus unserer Nationalmannschaft und sie haben mir in stillen Stunden einiges darüber erzählt, wie es ihnen da so ergeht. Und ich verstand sie zutiefst. So manch ein Ersatzspieler sitzt am Spielfeldrand und hat nur einen Gedanken: Wann bricht sich der Kerl endlich die Knochen? Dann bin ich nämlich dabei. Oder in den Betrieben, was ist da los an Intrige und Heuchelei? Wie wird da oft jede Menschenwürde verraten, um den Kontrahenten aus dem Felde zu schlagen? Ihr Lieben, was ist das? Warum geht es uns so schlecht, wenn es dem anderen besser geht? Warum geht es uns dann so furchtbar schlecht? Tiefe Schichten werden da erregt. Ja, es frisst und nagt in abgründiger Tiefe. Neid nennen wir das, aber das ist ja nur ein Wort. Was, wissen Sie, was das wirklich ist? Irrende Glaubenskraft. Neid, das ist religiöse Inbrunst, die sich statt in die Weite auf die Enge richtet. Das ist es. Der Hunger aber ist auf etwas ganz anderes aus. Nicht auf Quantität, sondern auf Qualität. Nicht auf die Dinge des Lebens, sondern auf das Leben selbst. Das Leben selbst, gibt es das? Unser Dasein ist noch nicht das Leben selbst, sonst hätten wir nicht solch einen Hunger nach dem Leben. Unser Dasein ist eher das Sterben selbst. Fragen Sie die Biologen. Sie sagen, unser Dasein verdient es eigentlich nicht, Leben genannt zu werden. Das, was wir Leben nennen, ist ja eigentlich Sterben. Biologisches Dasein, das ist das Dasein, das den Keim des Todes in sich trägt. Unser Dasein führt uns ganz sicher auf das Sterben, auf den Tod zu und nicht auf das Leben. Darum, wenn etwas ganz sicher ist, dann sagen wir immer, dass es todsicher sei. Nicht das Leben ist ihnen sicher, ihr Männer und ihr Frauen, der Tod ist es, der ist ihnen ganz sicher. Der Hunger aber in uns, der will das Leben und gerade nicht den Tod. Aber die Dinge, auf die wir uns richten, sind eigentlich alles Dinge, die den Keim des Todes und der Vergänglichkeit in sich tragen. Darum können die Dinge uns nicht erfüllen. Die Sehnsucht will das Leben selbst. Woher kommt diese Sehnsucht nach dem Leben selbst? Ihr Lieben, sie kommt vom Leben selbst. Diese Sehnsucht nach dem Leben hat der unter uns laut werden lassen, der selber das Leben ist. Wer das nicht begreift, hat nie etwas Wesentliches begriffen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Wer das nicht weiß, hat nie etwas Wesentliches gewusst. Das ist der größte aller Irrtümer, das Eigentliche im Uneigentlichen zu suchen. Das war meine zweite Antwort. Und jetzt noch ein Vorschlag. Und der heißt: Gib den Irrtum auf und ergreife die Wahrheit. Dann geht es dir wirklich gut, auch dann noch, wenn es dir schlecht geht. Wissen Sie, der Strom unserer Menschheit zieht über diese Erde von Jahrhundert zu Jahrhundert. Menschen kommen und Menschen gehen. Sie werden geboren und eines Tages sinken sie ermattet ins Grab. Aber die wenigen Jahre sind erfüllt von einer tiefen Sehnsucht. Von einer tiefen Sehnsucht. Von dieser Sehnsucht nach dem Leben. Diese Sehnsucht nach dem Leben, die uns alle treibt, nehme ich unendlich ernst. Sie ist, um es einmal in einem Fremdwort zu sagen, sie ist absolute Sehnsucht. Und weil hier absolute Sehnsucht ist, deshalb ist dieser Hunger, darum ist dieser Durst nur durch eine absolute Erfüllung zu stillen. Dieser leise Schrei, geschrien aus allen menschlichen Seelen, dieser Schrei, der in unserer Welt nie verstummt und nie verhallt, sondern sich hindurchzieht durch die Jahrhunderte und durch die Jahrtausende bis an das Ende der Zeiten. Dieser Schrei ist absoluter Schrei.
Und weil hier absoluter Schrei nach dem Leben ist, deshalb ist sein verzweifeltes Rufen nur durch ein absolutes Leben zu beantworten. Ihr Lieben, man muss die Sehnsucht kennen, die einen treibt. Man muss sie kennen. Man muss diese Sehnsucht ja einmal deuten. Jeder deutet sie. Es gibt welche, sie deuten sie ganz klein, die Sehnsucht, und sagen, ist nur der Hunger nach den Dingen. Was aber, wenn diese Sehnsucht als eine ganz große identifiziert und dann auch eben als eine ganz große Sehnsucht gedeutet werden muss? Diese Sehnsucht ist absolute Sehnsucht. Wenn das wahr ist, ist sie nur durch ein absolutes Leben zu beantworten. Darum geht es uns nicht gut, obwohl es uns so gut geht. Wir sind nicht auf die vergehenden Dinge hingeschaffen, sondern wir sind auf den Schöpfer der Dinge hingeschaffen. Der vergeht nämlich nicht. Deine Sehnsucht meint den ewigen Gott. Das ist die eigentliche Unruhe in dir. Billiger, ihr Lieben, ist unsere Sehnsucht nicht. Kleiner, ihr Lieben, ist unsere Sehnsucht nicht. Das ist die eigentliche Unruhe in dir und in mir. Sie meint den lebendigen Gott. Woher ich das weiß? Exupéry sagt es so: Als wären sie durch den großen Dreiecksflug magnetisch angezogen, versuchen sich die zahmen Vögel in unbeholfenen Sprüngen. Ihr Lieben, da ist so etwas wie ein großer Dreiecksflug auch über uns ergangen. Der Anruf des dreieinigen Gottes. Diesen Anruf werden wir nie mehr los. Dieser Ruf, er erinnert uns in einer ganz großen Tiefe an unsere Herkunft. Und das ist der lebendige Gott. Er ist die Weite, auf die hin wir angelegt sind. Und alles andere ist uns zu eng. Er ist die Schönheit, nach der wir Hunger haben. Und alles andere kann uns nicht wirklich endgültig erfüllen. Er ist die Glücksfülle, auf die hin wir angelegt sind und nach der wir Sehnsucht haben. Er ist die Klarheit, auf die hin wir angelegt sind, nach der wir Sehnsucht haben. Er ist die Wahrheit, nach der wir alle miteinander großen, großen Hunger haben. Er ist der Ewige, das ewige Leben selbst. Kleiner ist deine Sehnsucht nicht und größer kann sie nicht sein. Und weil er so groß ist, dieser lebendige Gott, dass wir ihn nicht fassen können, kommt er in Menschengestalt gefasst zu uns. Da ist einer, von dem die Heilige Schrift zum Beispiel Folgendes sagt: Stellt uns gewissermaßen vor einen Menschen, Sie wissen, von wem ich jetzt rede, stellt uns vor diesen Jesus Christus und auf einmal wird uns gesagt, in ihm, in diesem Christus, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit, leibhaftig. Das heißt, in ihm wohnt genau die Fülle, die dich erfüllt. Alles andere macht dich nur leer. Nach ihm schreit deine Sehnsucht. Vielleicht wollen Sie diese Deutung nicht wahrhaben. Vielleicht wollen Sie nicht wahrhaben, dass es die Ewigkeit ist, dass es Gott ist, der seine Klopfzeichen längst in ihrem Leben hat laut werden lassen, von ihrem ersten Lebensschrei an. Ihr Lieben, Sie können ja über manches befinden, aber über eines doch nicht. Sie können ja nicht über ihre Sehnsucht befinden. Was letzte Wahrheit ist, darüber befinden wir nicht, sondern hier wird über uns befunden. Ihre Sehnsucht nach dem Leben, das ist Sehnsucht nach Gott. Von ihm kommen sie her und zu ihm zieht es sie. Vielleicht leben sie zurzeit gegen jeden Gottesgedanken energisch an. Wissen Sie, dann leben sie gegen ihre Sehnsucht an. Dann leben sie gegen ihren Ursprung an. Dann leben sie auch gegen ihr Ziel an, gegen ihr eigenes Leben. Das können sie eigentlich nicht wollen. Man muss die Sehnsucht kennen. Wenn man das weiß, sie meint mehr als irgendein Ding dieser Welt, sondern sie meint den, von dem die Dinge sind, dann wird man sich an die Dinge nicht mehr verlieren. Sie sind alle vergänglich. Sie müssen enttäuschen, weil sie nicht durchhalten, sondern nur hinhalten. Gott aber ist ewig, er enttäuscht nicht. Es gibt eine Szene im Neuen Testament, die das in seltsamer Transparenz und in seltsamer Eindringlichkeit deutlich macht. Da sitzt dieser Jesus von Nazareth, dieser Mann, von dem die Bibel sagt, dass in ihm Gott sich hineinbegeben hat in diese Welt. Da sitzt dieser Mann also an einem Brunnen. Die Sonne brennt, es ist 12 Uhr mittags. Und dann kommt eine Frau. Und wenn man diese Geschichte liest, dann merkt man, diese Frau steht auf einmal für alle Frauen dieser Welt und für alle Männer dieser Welt, für alle jungen Leute dieser Welt. Da kommt eine Frau randvoll von Sehnsucht. Sie hat das Glück, wie unendlich viele, und das liegt doch so nah, sie hat das Glück in der Liebe gesucht. Da muss das Leben doch sein. Dann hat sie einen Mann gehabt, und das war dann der Falsche. Und dann wieder einen, und das war wieder der Falsche. Und dann noch einen, auch der war nicht richtig, und noch einen, und noch einen. Das heißt, sie hat das Glück nicht gefunden. Sie hat getrunken, könnte man sagen. Aus vielen Gewässern, aber ist nie wirklich satt geworden. Und nun kommt sie an diesen Brunnen und der Mann, der Gottes Sohn ist, der sitzt dort und sagt zu dieser Frau, gib mir zu trinken. Und dann sagt sie, ich kann dir nichts geben. Ich kann dir nichts geben. Warum bittest du mich? Und dann er, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du mich bitten. Und ich würde dir Wasser geben, das deine Sehnsucht auf ewig stillt. Du würdest nicht mehr Durst haben. Das würde ich dir geben. Und dann fragt sie, wer bist du, Herr? Wenn man das liest, dann merkt man, dass diese ganze Geschichte von einer großen Spannung erfüllt ist. Nämlich von dieser Spannung, die sich ausdrückt in dem Satz, wenn du wüsstest, wer ich bin. Wenn du wüsstest, wer ich bin, das ist die Spannung über dieser biblischen Szene. Das ist aber gleichzeitig auch die Spannung über dieser ganzen Welt. Und das ist auch die Spannung hier unter uns in diesem Raum. Wenn du wüsstest, wer er ist. Ihr Lieben, haben Sie noch das Format zu denken, dass Sie noch nicht alles wissen? Dass Sie vielleicht nicht wissen, wer er, dieser Christus, wirklich ist? Er sagt, wer von diesem Brunnen trinkt, und damit meint er alle Brunnen dieser Welt, ihre Männer, ihre Dinge, die sie sonst liebt. Er sagt, wer von diesem Brunnen trinkt, der wird immer wieder Durst haben. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird niemals mehr dürsten, weil er bei mir, sagt Christus, an die Quelle kommt. Was ist das? Er will damit sagen, wer in seinem Leben plötzlich vor mir steht, wer auf mich eingeht, wer mit seinem Durst nach dem Leben zu mir kommt, dem wird der Durst gestillt. Ihr habt alle Sehnsucht. Aber die Erfüllung bin ich. Ihr habt Hunger nach dem Leben, aber die Antwort auf den Hunger bin ich. Ihr seid alle auf der Suche nach wirklichem, gültigen Leben. Aber dieses wirkliche, gültige Leben bin ich. Ihr müsst an die Quelle des Lebens, sagt Jesus Christus, und diese Quelle bin ich. Ihr müsst euch kümmern um das Brot des Lebens. Und dieses Brot, das bin ich. Hier werdet ihr wirklich satt. absolutes Leben für eine absolute Sehnsucht. Ihr Lieben, ich frage Sie, wo wollen Sie das sonst finden? Gehen Sie zu den Philosophen, Sie finden es nicht. Gehen Sie zu den Dichtern und Denkern, Sie finden es nicht. Gehen Sie zu den Akademikern und Intellektuellen, Sie finden es nicht. Gehen Sie zu Vater und Mutter, Sie finden es nicht. Aber wenn Sie es wagen, zu Christus zu kommen, er sagt, ich bin es, ich bin es. Gib den Irrtum auf, der liegt auf der Hand, nachweislich, geradezu beweisbar. Und ergreife die Wahrheit, und die Wahrheit liegt in ihm. Das ist nicht beweisbar, dessen bin ich mir wohl bewusst. Das aber ist erfahrbar. In ihm liegt die Fülle der Gottheit, die Gottesfülle, die ganze Fülle der Gottheit wahrhaftig. In ihm habe ich die Wahrheit ergriffen. In ihm betrete ich die Weite, auf die hin ich erschaffen bin. Ihr Lieben, spüren Sie das nicht auch? Wenn man diese Weite betritt, dann geht auch etwas von dieser Weite auf uns über. Dass kirchliche Leute manchmal als sehr enge Menschen empfunden werden, hat wohl etwas damit zu tun, dass sich auch in das kirchliche Denken manches einschleichen kann, das die Wahrheit wieder verstellt. Wenn ich die Weite Gottes betrete, dann geht auch etwas von seiner Weite auf uns über. Wissen Sie, so innere Verknotungen, durch Neid und Missgunst geknüpft, lösen sich langsam. Was meinen Sie, wie befreiend solch ein Lösen solcher Knoten ist? Verhärtungen des Herzens weichen plötzlich langsam aber sicher auf. Was meinen Sie, wie befreiend solche ein Aufweichen verhärteter Herzen ist? Eitelkeit kann immer mehr abgelegt werden. Was meinen Sie, befreiend das ist? Man bekommt das tiefe Verlangen, einen jahrelangen beengenden Streit endlich zu schlichten. Was meinen Sie, wie befreiend das ist? Den vergänglichen Dingen gegenüber kann man plötzlich in der Weite des lebendigen Gottes, diesen vergänglichen Dingen gegenüber, kann man in der Weite des vergänglichen Gottes gegenüber einfach nicht mehr so ganz eng, einfach nicht mehr so ganz fanatisch gegenüberstehen. Natürlich gibt es noch irdische Wünsche. Natürlich gibt es Dinge, die man gerne hat, nach denen man sich sehnt. Aber sie kommen plötzlich in Ordnung, denn sie kommen in eine Rangordnung. Man wird sich an sie nicht mehr verlieren. Man kommt hinein in diese gesunde Distanz, in diesen Hauch von Haben, als hätte man nicht. Man kann Dinge lassen. Man kann sogar auf alles verzichten, wenn es sein muss. Weil er mich erfüllt, bin ich erfüllt. Nochmal, in ihm wohnt ja die Fülle Gottes leibhaftig. Wenn wir die Weite betreten, auf die hin wir geschaffen sind, dann geht auch etwas von dieser Weite auf uns über. Diese Weite betreten, wie ist das möglich? Vielleicht fängt das damit an, dass einer unter uns das eben gerade Gehörte einfach einmal mitnimmt. Und zwar mitnimmt mit der Frage, könnte daran doch etwas sein? Ist meine Sehnsucht wirklich so groß, dass sie auf Gott gerichtet ist? Warum mache ich mich dann so klein? Und mit der Frage, Gott, gibt es dich wirklich? Bewegen Sie doch bitte diese Frage. Verdrängen Sie das nicht einfach sofort. Sagen Sie nicht einfach, Illusion, religiöse Sentimentalität, sondern stellen Sie sich doch einmal diesen Fragen. Ich weiß, es bleiben Fragen offen heute Abend. Und zu den alten Fragen sind vielleicht sogar noch neue hinzugekommen. Würgen Sie das nicht ab. Machen Sie entschlossen weiter. Morgen werden wir einer anderen Frage nachgehen. Da geht es ja um die Frage nach den Zweifeln. Und ich bin nicht der Meinung, dass man die Zweifel abwürgen sollte, sondern dass man hindurch muss. Durch ein Dickicht von Fragen und Zweifeln. Aber dahinter, das weiß ich auch, da gibt es Klarheit und Wahrheit, überraschender, als man sich das jemals gedacht hätte. Warum geht es uns nicht gut, wenn es uns gut geht? Wir sind nicht für die Enge geschaffen, sondern für die Weite. Wir kleben an einem Irrtum und kommen so schwer von ihm los, dass im Uneigentliche das Eigentliche ist. Und das fanatisiert uns, das macht uns krank vor Neid, das ist die Wurzel von Streit und Krieg und Auseinandersetzung. Das ist es wirklich. Darum gib den Irrtum auf, ergreife die Wahrheit. Und die Wahrheit liegt in dem, der dich geschaffen hat, in dem großen und schönen und lebendigen Gott. Jesus sagt einmal, niemand ist gut, außer diesem einen Gott. Niemand ist gut. Das heißt, wer sich einlässt auf diesen einen Gott, dem muss es gut gehen. Und wenn es ihm unter uns auf dieser Welt sehr schlecht geht. Ich kenne einen Menschen, der liegt querschnittsgelähmt, seit Jahrzehnten im Rollstuhl. Und wenn ich ihn frage, wie geht es dir? Dann sagt er, und er sagt es nicht als Formel und nicht als Floskel. Er sagt mir, du, es geht mir unbegreiflich gut. Er weiß genau, wovon er redet. Denn er hat sein Leben an den gebunden, von dem gesagt ist, niemand ist gut als allein dieser Gott. Warum geht es uns nicht gut, wenn es uns gut geht? Wenn Gott nicht unser Leben bestimmt, kann es uns noch so gut gehen. Es muss uns schlecht gehen ohne Gott. Wenn Gott unser Leben aber bestimmt, dann geht es uns gut, auch wenn es uns schlecht geht. Probieren Sie es aus, Sie werden sich wundern, es stimmt. Ich danke Ihnen.